Tick-Tock, 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 Radio-Tack. Eine andere Welt ist möglich.
Grüße zur Ausgabe 1038. Klimakatastrophe, steigende Energie- und Lebenskosten oder Krieg in der Ukraine und Kurdistan. Was wir brauchen, sind kollektive Antworten auf die Krisen, die sich auf unser aller Leben auswirken. Trotzdem kommen weiterhin Unternehmen, Finanzinstitute und Politikerinnen zusammen, um ohne die Beteiligung und Mitsprache von Betroffenen strategische Richtungsentscheidungen zu treffen. Im Zentrum ihrer Krisenbearbeitung stehen Profitsteigerung und Machtausbau. Vom 27. bis 29. März trafen sich auf Einladung der OMV bei der European Gas Conference genau solche Akteurinnen in Wien, um über die Zukunft der europäischen Energieversorgung zu entscheiden. Mit dabei sind all jene großen Gaskonzerne, die aktuell Rekordgewinne einfahren, während sich viele Menschen das Leben nicht mehr leisten können. Vom 24. bis 26. März fand nun die Power to the People-Konferenz in Wien statt. Wir bringen heute den zweiten Teil der Podiumsdiskussion. Moderation Lisa Mittendrein. Sie gibt weiter an Alexander Strickner von Attac Österreich.
Danke. Ich würde vielleicht gleich nochmal an Alexander zurückgehen, wenn ich darf kurz. Das finde ich sehr schöne Bild aufgreifend mit den vielen kleinen Feuern. Ja, sozusagen, Ilva hat gerade schon viel gesagt, auch über das Vernetzen und über die gemeinsame Praxis. Wie siehst du das? Wie können wir diese Kämpfe, wo die Ausgangssituationen oft sehr unterschiedlich sind und man manchmal die Praxen auch unterschiedlich sind, wenn ich mir da Frankreich und Österreich zum Beispiel anschaue im Vergleich, ja, wie kommen wir da voran, aus den vielen Kleinen ein größeres Feuer zu machen?
Ja, ich kann das nur unterstützen. Ich glaube so, dass das eine ist, diese vielen kleinen Kämpfe zu verknüpfen, auch voneinander zu lernen, weil ich glaube, dass die Diskussionen ja geführt werden, wie könnte das gehen mit der Vergesellschaftung, also auch zum Beispiel die Frage der Räte, also was kann man da voneinander lernen. Und das zweite Wichtige fände ich schon jetzt gerade im Bereich Energie, dass wir gemeinsam uns zusammenschließen und diese sozusagen den Rückbau dieser Liberalisierung der Energieversorgung voranbringen. Da gibt es ja jetzt gerade diesen Prozess auf der europäischen Ebene, Unionsebene, sozusagen diese Frage des Strommarktdesigns, das zu verändern. Es gab gerade vor kurzem einen Vorschlag, den die Kommission jetzt vorgelegt hat, um dieses System, wo quasi das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt, also um das zu ändern, und in Wirklichkeit wird gar nichts geändert. Ja, also man ist überhaupt nicht auf einem Weg, dass man sagt, das System ist komplett falsch und wir müssen ein ganz anderes System etablieren, sondern es geht um minimale Adaptierungen. Und ich glaube, das wäre der Punkt, wo wir unsere Kämpfe auch vernetzen können und auch müssen, weil die europäische Ebene zu verändern, da sozusagen einen kooperativen Energieraum, so, das ist so unser Bild, zu schaffen, wo dann eben Energie für die Bedürfnisse der Menschen produziert wird in einer sozial-ökologischen Form. Das alles braucht einen anderen Rahmen und ich glaube, das wäre dringend notwendig und das fehlt uns. Also wir in Österreich sind da gerade dabei, uns gemeinsam aufzustellen, auch die Gewerkschaften sind da schon recht aktiv. Aber ich glaube, jetzt wäre vielleicht auch dieses Wochenende eine Chance, da erste Pflänzchen zu setzen. Das Podium nach uns wird genau zu dem sein, aber das glaube ich, wäre ein großes Anliegen, wie wir uns da verknüpfen können, weil wir werden das nur so schaffen, wenn wir uns da verbinden. Und ich glaube, diese Frage von Vergesellschaftung ist dann auch eng verknüpft nochmal mit Planung und Verteilung, weil das, was auf uns zukommen wird, also die Leute, die sich jetzt mehr auch mit Energie in Form von, wie geht das auch technisch, auseinandersetzen, die sagen einfach, eigentlich ist das sehr viel auch eine technische Frage und dieses Marktdesign, das da irgendwie vor 20 Jahren etabliert wurde, ist einfach sozusagen überhaupt nicht hilfreich, um das, was es braucht, nämlich ausreichend Energie in einer ökologisch nachhaltigen Art und Weise für die Bedürfnisse der Menschen zu erzeugen. Das bringt sozusagen, wir sehen ja, dass diese Energiewende und das Mehr an ökologischer Energie überhaupt nicht durch Marktmechanismen vorangebracht worden ist. Also alle Mechanismen, die da etabliert worden sind, sozusagen Mechanismen, die eigentlich diese Marktlogik wieder konterkarieren. Nur damit ist sozusagen der Ausbau der Erneuerbaren möglich gewesen. Das ist das eine. Und das zweite wird diese Verteilungsfrage sein. Also da gibt es auch schon so diese Ansätze einer Energiegrundversorgung, dass die sozusagen gesichert ist. Und ich glaube, wir werden ganz massiv in noch einmal auch diese Frage einer maximalen Zuteilung kommen, weil wenn man sich anschaut, also Österreich ist sehr groß Wasserenergie, es hat kaum geregnet, es gibt wenig Schnee, das heißt, diese ganze Wasserversorgung und Wasserenergieproduktion aus Wasser wird einfach viel geringer sein und das ist ja überall der Fall. Und daher ist dann auch die Frage, wofür werden wir denn Energie verwenden? Wofür wird Energie da sein? Wer soll wie viel kriegen? Und ich glaube, auch da braucht sozusagen einen Austausch, wie gehen wir das an? Und wie können wir eben die Grundbedürfnisse ins Zentrum stellen und auch sozusagen Energie für die Produktionen, die unsere Grundbedürfnisse befriedigen und nicht für sozusagen Produktionen, die irgendwas erzeugen.
Danke. Justus, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst zu dieser Frage, dass du sozusagen Kämpfe verbindest, wenn du möchtest. Und ansonsten würde mich sozusagen bei dir noch interessieren, was zu hören über das Verhältnis von Enteignung und Vergesellschaftung. Ja, also es gibt ja von eurer Kampagne immer diese Geschichte, oder manche von den Genossinnen erzählen immer die Geschichte, dass sie wollten am Anfang immer vergesellschaften und dann kamen die Kommunikationsmenschen und haben gesagt, nein, das geht nicht, das muss enteignen heißen. Ja? Also vielleicht kannst du was sagen über das Verhältnis von Enteignung und von Vergesellschaftung, wenn wir sagen, Enteignung ist das Mittel und Vergesellschaftung ist das Ziel, wie kommen wir auch vom einen zum anderen?
Voll gerne. Ich würde am Anfang noch gerne was kurz zu diesen Kämpfen verbinden sagen. Entschuldigung. Weil ich glaube, ich habe da ein bisschen andere Perspektive drauf. Ich glaube, dass Binia Damschak recht hatte auf der Konferenz im letzten Oktober, als sie gesagt hat, dass wiederum Veronica Gago, diese Argentinierin, die argentinische Theoretikerin, recht hatte, dass sich Kämpfe verbinden, indem sie radikaler werden, indem sie grundlegender werden, indem sie bündnisfähiger werden, indem wir die Probleme an der Wurzel packen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Vergesellschaftung, nicht nur als juristischer Hebel, nicht nur als politischer Hebel, nicht nur als Artikel im Grundgesetz und Möglichkeit der Enteignung, sondern halt auch als politische Strategie. Ich glaube, dass wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, dass wir als Linke und als Progressive oder als ÖkosozialistInnen wirklich eigentlich die besseren Argumente haben und dass wir wirklich eigentlich die besseren Punkte haben und das alles schon wissen, aber halt nicht so richtig den Hebel haben und die Gegenmacht haben, das auch durchzusetzen. Das ist natürlich ein riesiges Problem, was ich jetzt nicht ganz ausrollen will, aber ich glaube, dass wir halt quasi so Bündnisse und sich überlagernde Kämpfe halt dann nicht damit verbinden, indem wir klüger sind und das besser ausargumentieren und uns zusammensetzen und sagen, wir haben eigentlich ja ähnliche Sachen, die wir wollen und wir müssen das jetzt zusammen machen, sondern indem wir eigentlich, glaube ich, die Kämpfe dahingehend radikalisieren, dass sie einfach die materielle Basis von viel mehr Leuten eigentlich was angehen, weil ich glaube, so vereinen sich halt Kämpfe, wenn sie halt die Betroffenen materiell erreichen, die sie halt, die davon tagtäglich einfach betroffen sind, das heißt doppelt gemoppelt. Und ich glaube, das ist dann die Möglichkeit von Vergesellschaftung als politische Strategie, weil natürlich ist es in Österreich unter ganz anderen Rahmenbedingungen viel schwieriger, das so zu machen, wie wir das in Deutschland machen. Und natürlich ist es auch in Deutschland im Gesundheitssektor mit diesem furchtbaren Fallpauschalensystem unfassbar schwer, eine konkrete materielle Verbesserung auf Landesebene zum Beispiel zu bekommen, wenn man Krankenhäuser enteignet und vergesellschaftet. Und natürlich ist es im Energiesektor ungleich viel schwieriger, weil du irgendwie immobiles Kapital hast, weil du diese Altlastenscheiße hast, weil du irgendwie diese Tagebauer hast, weil du diesen europäischen Strommarkt hast. Aber trotzdem glaube ich, ist es sinnvoll zu sagen, wir müssen den nächsten Schritt gehen, weil wir keine Zeit haben und diese Konzerne und dieses private Kapital frontal angreifen, auch wenn es vielleicht am Ende nicht dazu führt, dass wir automatisch schon den ganz großen Erfolg haben und weil halt der Strommarkt auf EU-Ebene wirklich einiges verhindert, was wir konkret auf nationalstaatlicher Ebene verbessern können. Und trotzdem, glaube ich, kommt einiges ins Rutschen und dann wieder auch kommen auch neue politische Zeitfenster, die sich ein bisschen öffnen und Möglichkeitsfenster, die sich öffnen, wenn wir den Leuten, mit denen wir zusammen kämpfen, wenn wir den Betroffenen, also uns auch selber und den Mitgliedern der lohnabhängigen Klasse sagen, wir greifen dieses private Kapital direkt an, weil da liegt das Problem vor allem und verändern damit auch eine Strategie. Und genau, das glaube ich nochmal zu dem Punkt, ich kämpfe, wir verbinden, weswegen wir, glaube ich, bei Deutsche Wohnen und Co. Eignern auch immer so sind, wir kommen immer überall super gerne hin und sprechen über Deutsche Wohnen und Co. Eignern und so, aber sehen uns nicht als Akteur irgendwie einen bundesweiten oder darüber hinausgehenden Gruppe, Organisation aufzubauen, um irgendwie Organisationen zu vernetzen, die alle auch um Enteignung kämpfen. Das, weil wir kämpfen vor allem vor Ort unsere Sache bis zum Ende durch. Und ich bin total irgendwie ja, happy und glaube, dass auch viele irgendwie, glaube ich, das vielleicht ein bisschen teilen, was wir halt machen, weil halt genau in Hamburg zum Beispiel Hamburg Enteignung sich gegründet hat und auch die privaten Wohnungskonzerne in Hamburg Enteignung möchte, ihr ja in Köln im Rheinland Ballett macht und da RWE angreift, in Marburg Gießen sich Leute zusammen überlegen, klappt es irgendwie im Gesundheitssektor, diese privaten Krankenhauskonzerne irgendwie anzugreifen und hat hier in Österreich oder auch sonst wo diese Frage immer weiter diskutiert und ich glaube, allein das bringt schon was ins Rutschen, alleine sich konkret dazu fragen, wie könnten wir unsere Strategien stärker auf dieses private Kapital eigentlich ausrichten. Und was uns da, glaube ich, auch wichtig ist, immer klar zu sagen, was für uns Vergesellschaftung heißt und damit auch, glaube ich, ein bisschen das Verhältnis von Enteignung und Vergesellschaftung beschreibt, ist, dass für uns Vergesellschaftung immer drei Elemente hat, die zusammengehören müssen und wir auch so unsere Kampagne und unseren Vorschlag konzipiert haben, nämlich die Eigentumstiteländerung, das heißt die Enteignung dieser privaten Wohnungsbaukonzerne, die Gemeinwohlorientierung im Wirtschaftszweck, das heißt von der Profitlogik hin zu einer nicht profitorientierten Gemeinwohlorientierung und halt die radikale Demokratisierung. Und damit meinen wir auch, und deswegen glaube ich, sagen wir auch Demokratisierung und nicht Mitspracherecht, damit meinen wir die Kontrolle der Betroffenen und der MieterInnen über ihre eigenen Wohnungen. Und deswegen schlagen wir in unserer Anstalt öffentlichen Rechts, in unserem Rätesystem, wie halt dann diese Wohnungen nach der Enteignung verwaltet werden sollen, halt vor, dass halt die MieterInnen, die zusammen mit den VertreterInnen der Stadtgesellschaft die absolute Mehrheit haben im Verwaltungsrat. Weil wir schon irgendwie sagen, wir müssen einfach grundlegend damit brechen, wer darüber verfügt und wer darüber kontrolliert und glauben, dass die Zivilgesellschaft und also die Stadtinitiativen und die MieterInnen das am besten wissen, was mit den Wohnungen passiert. Und das, glaube ich, wollen wir auch, glaube ich, dann so ein bisschen auch so rausgeben von so verstehen wir Vergesellschaftung, explizit nicht als Verstaatlichung, explizit nicht als Rekommunalisierung, sondern als Enteignung, radikale Demokratisierung und eine Beendigung des Profitzwecks. Und dann, genau, glauben wir, kann Vergesellschaftung bei uns in Berlin, glaube ich, einiges lösen und vielleicht auch darüber hinaus.
Danke. In einer letzten Runde vorne, bevor wir dann ins Publikum gehen, schauen wir noch mal ein bisschen sagen, auf feministische Perspektiven und auch die Frage der Reproduktion. Ne? Ich meine, das hat sich jetzt eh auch ein bisschen geändert, aber traditionell ist in der Linken sozusagen immer viel über die Eigentumsverhältnisse in der Produktion natürlich gesprochen worden. Ne? Wie können wir diese Perspektive der Vergesellschaftung auch für den Bereich der Reproduktion denken? Ne? Das ist das, was wir in einer letzten Runde ein bisschen anschauen würden. Ilva, vielleicht sozusagen bei dir beginnend. Warum braucht es auch in der Energieproduktion eine feministische Perspektive? Und warum oder inwiefern ist auch die Vergesellschaftung der Energieproduktion auch eine feministische Forderung?
Naja, also ich glaube ganz klar, also es liegt auf der Hand, ne, die Krisen, die private Energieproduktion mit sich bringt, davon sind einfach Flinterpersonen stärker betroffen. Also wir haben, wenn wir über Energiearmut sprechen, dann gibt es vor der Energiekrise keine geschlechterspezifischen Zahlen, aber einfach durch eine strukturelle Benachteiligung haben wir irgendwie, also sowas wie geschlechterspezifische Lohn- und Rentengefälle und unbezahlte Sorgearbeit gibt es einfach leben einkommensschwachere Gruppen häufiger in schlechten, isolierten Wohnungen, haben dadurch höhere Rechnungen, haben dadurch eine höhere Belastung. In der Energiekrise kann man sehen, dass irgendwie Haushalte, die Kinder allein erzogen haben, statistisch einfach am stärksten von diesen steigenden Preisen betroffen sind. Das sind einfach in 83% sind das Frauen, die Schwierigkeiten hatten, ihre Rechnung zu zahlen oder die nicht mehr zahlen konnten. Das heißt, es ist keine warme Milch mehr für Kinder, keine Möglichkeit mehr, den Kühlschrank zu benutzen, keine Möglichkeit mehr, ein Handy zu laden. Und ich glaube, dass irgendwie, da reden wir ja erst irgendwie darüber, dass man grundsätzlich sonst ein einen Zugang zu Energie hat. Sonst haben wir irgendwie die Energiekrise, sehen wir befeuert irgendwie, also bringt einen Aufschwung von fossilen Energien wieder mit sich und befeuert dadurch eben wie die Klimakrise. Und von der Klimakrise sind Flinterpersonen einfach durch ihren sozialen schlechteren Status, schlechtere wirtschaftliche und politische Lage auch am härtesten betroffen. Das heißt, es gibt einfach eine geringere Resilienz, also eine geringere Anpassungsfähigkeit und dadurch irgendwie eine stärkere Betroffenheit. Und indem wir mit Vergesellschaftung eben genau da ansetzen und damit brechen, mit dieser krisenhaften privaten Produktion, können wir eben auch, also können wir Vergesellschaftung auch als ein antipatriarchales Projekt verstehen. Und ich glaube, sonst haben wir eben aber auch durch Vergesellschaftung die Möglichkeit, irgendwie so diesen Reproduktions-, also Vergesellschaftung, das, was Justus gerade so gut aufgeschlüsselt hat, bedeutet ja eine radikale Demokratisierung, das heißt irgendwie ein Zurückholen von Produktionsmitteln und ein selbstständiges Bestimmen darüber. Und das zeigt irgendwie, dass eine Produktion auch immer der Reproduktion dienen sollte. Das heißt, einmal von uns, also von uns, weil wir dadurch dann leben können und irgendwie uns selbst reproduzieren können, aber eben auch einmal, weil wir dadurch auch ganz einfach unser Verhältnis, zu dem wir uns irgendwie setzen, mit dem, was uns umgibt, irgendwie auch ganz anders justieren können. Das heißt, wir sagen auch, eine Produktion von Energie sollte auch immer eine Reproduktion von unserer Umwelt und von unseren Lebensgrundlagen irgendwie möglich machen oder eben nicht konträr dazu stehen. Also irgendwie dieser Punkt von, okay, wir reproduzieren irgendwie auch das, was wir, also auf der, die Welt, in der wir leben, und wir können aber gleichzeitig auch sagen, wir brechen irgendwie mit einer, also mit einem Zuwahremachen, was wir ja gerade die ganze Zeit machen mit der Welt, auf der wir leben, und da kann irgendwie Enteignung auch dazu dienen, zu sagen, okay, wir brechen mit diesem Warencharakter und wir brechen mit einem Naturverständnis, was wir eben auch in einer westlichen kapitalistischen Gesellschaft haben, indem wir irgendwie sagen, wir beuten die eben aus und nehmen irgendwie das, und die Reproduktion davon fällt irgendwie hinten rüber. Und gleichzeitig macht natürlich auch eine Vergesellschaftung, dadurch, dass wir uns das zurückholen, selbst demokratisch darüber gestalten können, ermöglicht das eben auch überhaupt, Ziele und Kosten besprechbar zu machen, und ermöglicht aber eben auch marginalisierten Personen überhaupt da auch Mitspracherecht zu bekommen in diesem Demokratisierungsaspekt. Und ich glaube, sonst finde ich das noch wichtig, wenn wir sagen, okay, warum kann man Vergesellschaftung auch als irgendwie ein feministisches Projekt besprechen, ist ja so, dass wir quasi, also ist quasi der eine Punkt die demokratische Mitbestimmung, die wir dadurch wieder erzielen und irgendwie die eine Emanzipation, die dadurch passiert, aber eben auch, dass wir in unserer Gesellschaft ja eine grundsätzliche Trennung haben von öffentlicher, produktiver, bezahlter Arbeit und reproduktiver, unbezahlter Arbeit, die eben meistens von Flinterpersonen geleistet wird. Und wenn wir Geschlechtergerechtigkeit erzielen wollen, dann müssen wir ja mit dieser, dann ist ja ein Ziel davon, dass wir mit dieser Trennung brechen wollen. Und indem wir sagen, da gibt es quasi zwei Antwortmöglichkeiten drauf, und die eine ist quasi so dieser neoliberale Traum von, wir bepreisen auch Reproduktionsarbeit und wir sagen, ah, okay, abwaschen, kuscheln, das ist jetzt auch eine Ware und wir bezahlen einfach Flinterpersonen dafür, dass wir es machen. Und das Gegenteil davon wäre ja zu sagen, wir bezahlen auch nicht mehr die Produktionsarbeit oder das, die Waren, die wir haben, und wir setzen irgendwie daran an, diese Differenz irgendwie abzubauen. Und eine vergesellschaftete Energieproduktion, ich glaube, und da schlage ich jetzt so den Bogen zu, macht ja einmal möglich, dass wir eine demokratische Mitbestimmung haben, aber auch eine materielle Absicherung, die eben auch wieder eine größere Partizipation und eine Repolitisierung von Privaten irgendwie möglich macht. Das heißt, es ist ein erster Schritt, irgendwie zu sagen, okay, da können wir eben auch irgendwie damit brechen, dass wir irgendwie sagen, und da können wir zum Beispiel wieder zur Grundversorgung kommen und sagen, die können wir dadurch ermöglichen. Das heißt, es hängt zusammen und kann eben auf verschiedenen Ebenen mit einer Ungerechtigkeit und einer strukturellen Benachteiligung brechen, wenn wir in der Gesellschaft.
Dankeschön. Justus, vielleicht gebe ich euch an dich weiter. Wie siehst du es im Bereich Wohnraum? Was ist da für dich die feministische Perspektive auf Vergesellschaftung? und der Connex sozusagen zur Reproduktionsarbeit?
Ich glaube, Ilva hat gerade schon ganz, ganz viele Sachen, finde ich, viel besser ausargumentiert, als ich es könnte, was quasi für Grundversorgung gilt. Und ich glaube, das ist im Wohnraum ja genauso. Also Wohnraum ist ja genauso ein starker Teil der Grundversorgung wie Energie, weil man sich nicht dafür entscheiden kann, nicht zu wohnen. Und allein das, glaube ich, gilt dann einfach genau die Argumente, die Ilva gerade meinte. Deswegen würde ich mich, glaube ich, gerne nochmal auf zwei weitere Sachen irgendwie einfach eher so darauf fokussieren. Zu der Frage, nämlich einmal... Also nee, andersherum. Bei uns in der Kampagne gibt es eine Gruppe feministisch Enteignen, von denen kann heute leider niemand hier sein, deswegen sitze ich leider hier. Das wäre viel passender, wenn die Personen hier sitzen würden. Und diese Gruppe hat so ein bisschen eine doppelte Perspektive, nämlich einmal, inwieweit ist quasi Wohnraum und die Verteidigung von Wohnraum und die Enteignung der privaten Wohnungsbaukonzerne auch eine feministische Angelegenheit und in der anderen Frage halt auch, wie kämpfen wir eigentlich in unserer Kampagne auch mit einem feministischen Impetus. Und ich finde eigentlich beide Punkte relativ wichtig, auch wenn das die Frage ein bisschen erweitert eigentlich, die du gestellt hast. Nämlich zum einen zum Beispiel sind wir vor zehn Tagen in Berlin vom Brandenburger Tor mit den autonomen Frauenhäusern auf die Straße gegangen, weil bei uns auch im Kiez-Team, wo ich wohne, in Tempelhof-Schöneberg, in meinem Kiez-Team von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, halt die Anfrage kam von Mist, wir haben einfach ein Finanzierungsproblem schon immer als autonomes Frauenhaus, aber halt auch einfach ein Mietenproblem und zwar ein eklatantes, weil die Gewerbemieten und die Mieten für diese Häuser auch absurd steigen. Und dann war irgendwie so klar, so okay, jetzt die sind bei uns im Kiez, wir sind das Kiez im Tempelhof Schöneberg, jetzt arbeiten wir halt natürlich zusammen und kämpfen halt gemeinsam. Und ich glaube, das ist so ein ganz schönes Beispiel dafür, inwieweit einfach auch die kulturellen Räume und die Schutzräume, die wir in der Stadt brauchen, eigentlich auch nicht die Kraft haben, sich gegen dieses Finanzkapital zu wehren und einfach von dieser Verdrängung doppelt und dreifach betroffen sind. Und zum Dritten, glaube ich, verhandeln wir in der Kampagne relativ stark die Frage von Zugang zu Wohnraum. Und haben das jetzt vor allem in der Erarbeitung unserer Broschüre zu dieser Anstalt öffentlichen Rechts, die wir halt mittlerweile Gemeingut Wohnen nennen, weil uns gespiegelt wird, dass Anstalt öffentlichen Rechts nicht der catchigste Name ist für das Ziel, wie der Wohnraum vergesellschaftet werden soll oder wie der danach verwaltet werden soll. Deswegen nennen wir es jetzt immer Gemeingut Wohnen. Und unsere Broschüre ist nach einem sehr langen Prozess jetzt veröffentlicht worden. Und da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie verteilt man denn diesen Wohnraum demokratisch? Und wir haben, also das wäre jetzt irgendwie zu groß, das irgendwie nochmal aufzumachen, halt auch einfach ein Los und ein Zufall Prinzip da eingeschrieben, aber wo halt natürlich Leute mit besonderem Schutzbedarf und einem zügigeren und schnelleren notwendigen Bedarf an Wohnraum halt vorgezogen werden müssen. Und ich glaube, an diesen einzelnen Punkten merkt man, glaube ich, wie die Versorgung von Wohnraum, neben dem, was Ilva gerade schon ausgeführt hat, feministische Fragen immanent mit drin hat. Und zum Zweiten ist halt auch die Frage, wie kämpfen wir als progressive Bewegung und wie zum Beispiel, wer spricht für Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Und ich glaube, das war auch eine relativ wichtige feministische Frage im Kampf um Enteignung, nämlich wo es halt darum geht, dass sich die Mieterinnen und Mieter einfach die Stadt zurückholen. Und das ist ja das Teil unserer Kampagne, ist, oder was unsere Kampagne ja ausmacht. Und dann immer die Frage war, sprechen halt zwei Typen für diese Kampagne oder halt nicht, oder wer spricht für diese Kampagne? Dass wir jetzt mittlerweile sowohl einen dezentralen Pressepool haben, als auch einen dezentralen Referentinnenpool, wo jeweils 40, also im Pressepool sind 40 Leute, im Referentinnenpool sind 80 Leute, und dass es einfach nicht so eine Konzentration bei einigen Typen gibt. Und wir haben genau in dieser Gruppe feministisch Enteignen halt auch den Aufbau, oder also den gegenseitigen Aufbau von Flinterpersonen zum Pressesprechen und zum Sprechen für die wir enteignen, wodurch wir das sehr gut hinbekommen haben in den letzten 3 Jahren davon, dass wenige, vor allem Cis-Männer für die Kampagne sprechen, hinzu sehr viele und auch sehr viele Flinter.
Alexandra, vielleicht zum Abschluss, kannst du noch was sagen über deine Perspektive auf Vergesellschaftung im Bereich der Reproduktionsarbeit, im Gesundheitssektor und auch welche sozialen Kämpfe da vielleicht sozusagen schon passieren oder wo wir da auch sozusagen stärker reingehen sollten?
Ja, vielleicht so eben anknüpfend an Ilva, wenn man sozusagen die Grundversorgung eben in diesem umfassenden Sinn sieht, dann ist ja natürlich auch die Gesundheitsversorgung dabei. Du hast das eh auch schon angesprochen mit den Kämpfen, die in Deutschland dort passieren, oder die Pflege von Menschen, von alten Menschen, die Elementarbildung, der ganze Bildungsbereich. Und das sind alles Bereiche, wo natürlich ganz viele Frauen auch arbeiten. und wo sie aber eben auch oft unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Und insofern denke ich, ist das nochmal sozusagen eine Perspektive. Und wie gerade im Gesundheitsbereich, im Altenpflegebereich gibt es ja irgendwie sehr stark auch diese kapitalistischen Logiken, diese neoliberalen Prinzipien. In Deutschland beziehungsweise in anderen Ländern ist auch sehr viel schon privates Kapital oder in Großbritannien privates Kapital im Bereich der Altenpflege. In Österreich ist es noch nicht so viel. Aber das ist eine Riesengefahr und daher denke ich, ist dort auch dieses Thema der Vergesellschaftung ein relevantes aus einer feministischen Perspektive, plus auch andere Logiken zu haben, weil es darum geht, natürlich da andere Bedingungen für die Menschen, die dort arbeiten, und das sind vor allem Frauen, zu haben. Und insgesamt denke ich, geht es schon auch darum, also ich habe ja mitinitiiert, Versorgen, Wirtschaften fürs Leben. Und das ist ein Netzwerk, das entstanden ist in der Corona-Zeit von sehr vielen verschiedenen feministischen Frauenorganisationen, weil man gesehen hat, durch Corona haben die Frauen noch mal mehr Arbeit aufgehalst bekommen. Und zugleich sind aber die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, auch von Seiten der Regierung, haben das überhaupt nicht in den Blick genommen. Und dort ist schon sozusagen die Perspektive, dass es eigentlich auch darum geht, dass wir unseren Blick auf Wirtschaften und was eigentlich die zentralen Dinge des Wirtschaftens sind, auch noch einmal verändern. Und du hast jetzt immer von Reproduktionsarbeit gesprochen. In diesem Netzwerk sagen wir eigentlich, die unbezahlte Sorgearbeit ist eigentlich die erste und wichtigste. Also wir alle wachsen auf und können sozusagen nur deshalb aufwachsen, weil es einerseits diese Sorgearbeit, die unbezahlte gibt, beziehungsweise die bezahlte, also das ist eigentlich ein zentraler Kern von Wirtschaft und es geht auch darum, dass wir unseren Blick sozusagen ändern und die Sorgearbeit viel stärker ins Zentrum stellen. Und eigentlich Wirtschaft und da, wo wir hinwollen, um diese verschiedenen Krisen auch zu bearbeiten, in Richtung sorgendes Wirtschaften, sorgende Gesellschaften eigentlich denken. Also das ist sozusagen auch eine andere Geschichte, darüber zu erzählen, wohin wollen wir eigentlich und was ist sozusagen unser Bild einer Art des Wirtschaften und des Lebens, wo die Grundbedürfnisse befriedigt sind, wo wir die Arbeit, die dafür notwendig ist, ob bezahlt oder unbezahlt, gut aufteilen, wo aber die Arbeitsbedingungen dafür dann entsprechend auch anders gestaltet sind und das natürlich auch innerhalb der planetaren Grenzen ist. Und als Letztes wollte ich noch einmal so eine Brücke schlagen, weil wir jetzt sehr viel über diese Grundversorgung gesprochen haben und die Vergesellschaftung, wo ich so Beispiele in den USA sehe, die ich auch nochmal spannend finde, wie man hier noch einmal Brücke in diesen produktiven Sektor schlagen kann. Und da gibt es eben dieses große Netzwerk, mittlerweile großes Netzwerk, das sich nennt Health Anchor Network, wo in dem Fall zum Beispiel Gesundheitseinrichtungen hergehen und sagen, welche Güter brauchen wir eigentlich, um die Dienstleistungen, also um eben die Versorgung von Menschen, die krank sind, gut gewährleisten zu können. Und wie können wir diese Dienstleistungen und Güter anders als von sozusagen kapitalistisch organisierten Unternehmen organisieren. Und sind einfach hergegangen und haben begonnen, ArbeiterInnen-Genossenschaften, den Aufbau von ArbeiterInnen-Genossenschaften zu unterstützen, zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelversorgung, weil in Krankenhäusern werden Menschen eben auch, brauchen auch Essen, oder zum Beispiel das Waschen den Bettlaken, also auch da, und die sind sozusagen ArbeiterInnen-Genossenschaften, wo dann eben auch die Menschen, die dort arbeiten, gemeinsam diese Unternehmen führen, wo gute Arbeitsbedingungen sind. Also das, denke ich, wäre auch nochmal so eine Brücke, die wichtig wäre zu schlagen, um hier einfach auch die Demokratisierung der Wirtschaft darüber hinaus noch einmal zu denken. Und das, finde ich, ist ein spannendes Beispiel, wo wir hinschauen können, was können wir für uns, für hier auch lernen, wie wir diese Brücke dorthin auch schlagen und diese Demokratisierung und Vergesellschaftung von Wirtschaften auch noch einmal breiter denken.
Soweit der zweite Teil des Eröffnungspodiums. Teil 3 folgt nächste Woche. Gerhard Gutschi sagt Baba und lasst euch nichts gefallen.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.